Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Wir senden aus Genf, der wunderschönen Stadtrepublik in der französischsprachigen Schweiz, am Genfersee, am Lac Léman. Eine Umgebung übrigens, die pulsiert auch bei der Einfahrt von Zürich hier nach Genf. Unglaubliche wirtschaftliche Aktivität, Bautätigkeit, hochmoderne Bürogebäude, die da in den Himmel schießen. Also hier läuft das Leben gewissermaßen auf der Überholspur. Wir allerdings tauchen ein in die Vergangenheit, zum Teil auch in die Ewigkeit, wenn es uns entsprechend gelingt. Jetzt sind wir am Boulevard du Pont d'Arve. Das ist auch eine symbolträchtige Stätte mit regem Verkehr. Wir sehen vor uns ein Universitätsgebäude, nicht weit von hier ein großer ausladender Platz. Aber das Thema, über das wir uns jetzt unterhalten, ist verewigt in diesem Denkmalstein im Hintergrund mit einer entsprechenden Schriftplakette. Wir befinden uns im 20. Jahrhundert in schwieriger, in kugelhaltiger Zeit. Doch darüber berichtet Christoph Mörgeli, unser Historiker. Ja, Christoph, ich begrüße dich. Was ist das Thema? Warum geht's in dieser Ausgabe?
Grüezi miteinander. Dieser 5 Tonnen schwere Stein hinter uns wurde eigentlich illegal gesetzt durch die Baugewerkschaft, später dann aber durch die Behörden gewissermaßen legalisiert. Der Stein erinnert an ein sehr trauriges Ereignis für Genf, aber auch für die ganze Schweiz. Am 9. November des Jahres 1932 haben hier 13 Menschen das Leben verloren, weil es zu einer Auseinandersetzung kam von demonstrierenden, mit aufgebotenen Soldaten. Die haben scharf geschossen und es kam dann zu diesem Ereignis. Manche nennen es ein Massaker von Genf. Es ist jedenfalls ein schweres Unglück gewesen und heute noch sehr bedauerlich.
Was sind die exakten Umstände? Wofür steht dieses Ereignis im damaligen Kontext?
Wir müssen uns in die Zeit versetzen. Es herrschte Wirtschaftskrise. In Genf waren etwa 8000 Menschen arbeitslos. Viele haben sich der Linken zugewandt, den Sozialisten. Die waren wesentlich linker hier als die Sozialdemokraten allgemein in der Schweiz. Andere wiederum haben das Heil in autoritären Bewegungen gesucht. Georges Oltramar war so ein Faschistenbewunderer, der eine Organisation auf der rechtsextremen Seite aufgezogen hat, und die haben zu einer Versammlung gerufen, wo sie vor allem gegen den linken Anführer namens Nicole gehetzt haben, und das kam dann zu einer Gegendemonstration gegen diese rechte Bewegung, und die Behörden hier waren überfordert. Es war damals ein ausschließlich bürgerlicher Regierungsrat, obwohl die Sozialdemokraten die stärkste Partei waren hier in Genf. Und die haben gesehen, wir sind nicht mehr in der Lage, mit den Polizeikräften hier die Ordnung aufrechtzuerhalten.
Warum hast du dieses Ereignis ausgewählt? Was ist für dich da das Sinnfällige, das Meilensteinhafte?
Es war eine, sagen wir mal, zusammen...
Ballung.
Komm, mach es so. Können wir mal die Frage stellen? Einfach.
Ja. Warum hast du dieses Ereignis ausgewählt? Was ist die Bedeutung, das Meilensteinhafte an diesen tragischen Verkettungen?
Es war eine wirklich gewaltige Zusammenballung der beiden politischen Richtungen von links und rechts. Dazwischen etwas hilflos dieser bürgerliche Regierungsrat, der hat in Lausanne Truppen angefordert. Was war vorhanden? Es waren nur Rekruten da. Etwa 600 Rekruten sind gekommen. 4 haben den Dienst verweigert mit ihrem Obersten. Und die haben dann versucht, hier die öffentlichen Gebäude vor allem, aber auch die Durchgänge zu beschützen.
Wie ist das Ganze dann ausgegangen? Was hat das für Wellen geworfen in Genf, aber auch in der Eidgenossenschaft?
Der Zusammenprall verlief leider sehr blutig. Es kam zu Gerangeln. Die Protestierenden haben versucht, auch die Reihen der Soldaten zu durchbrechen. Es soll auch zu einzelnen Misshandlungen von Soldaten gekommen sein. Da sind natürlich dann die Aussagen sehr unterschiedlich. Jedenfalls stellten sie sich auf. Und es kam dann zu einem Feuerbefehl am späten Abend dieses 9. November. Es sind auch Maschinengewehre aufgestellt worden. Es dürften etwa 150 Schuss abgegeben worden sein. Und 13 Menschen fanden den Tod, nicht weniger als 60, 65 sogar, waren teilweise schwer verletzt.
Wie wurde das registriert dann in der Schweiz? Was hat das ausgelöst?
Das wurde interpretiert je nach politischer Richtung. Die bürgerliche Seite hat den Linken die Schuld zugeschoben. Man hat gesagt, ihr habt die Ordnung nicht respektiert, ihr habt gegen den Willen der hier Regierenden, der hiesigen Behörden protestiert und habt euch zusammengerottet und habt eigentlich auch Gewalt angewendet gegen die Ordnungskräfte. Und die Linken sagt natürlich, das ist die Repression dieses bürgerlichen Staates, an dem wir uns nicht beteiligen. Und etwa 200 bis 300 Demonstranten sind dann auch nach diesem Ereignis durch die Stadt marschiert, haben Mörder, Mörder, Mörder gerufen. Also es war eine außerordentlich unruhige Zeit und die meisten haben sich natürlich in Panik dann in Sicherheit gebracht. Es war dann doch wieder ruhig, aber es lagen hier sehr, sehr viele Verletzte und eben auch etliche Tote.
In anderen Ländern, in anderen Städten haben solche Ereignisse zu Revolutionen geführt, zum Volksaufstand, zum Sturz von Regierungen, zur Umgestaltung der politischen Systeme, Räterepubliken. Der Flammenhauch der Revolution lag in der Luft. Warum konnte diese extreme Entwicklung hier dann doch verhindert werden? Warum ist es nicht in die Luft geflogen letztlich? Warum konnte auch der Sozialismus in der Schweiz dann nicht Fuß fassen?
Es hat sich dann die Situation doch einigermaßen rasch beruhigt. Schon am nächsten Tag ist Bundespräsident Giuseppe Motta eingetroffen, hat festgestellt, dass man die Situation unter Kontrolle hat. Die bürgerlichen Blätter haben natürlich aus allen Rohren geschossen und die Linken haben zurückgeschossen. Das Volksrecht in Zürich und andere Zeitungen haben wirklich schwerste Vorwürfe gemacht. Und es hat sich gezeigt, dass dann doch einigermaßen die Ruhe wiederhergestellt werden konnte, weil dann auch Wahlen stattfanden, wo natürlich die Linke als große Siegerin hervorgegangen ist. Der Anführer Léon Nicol wurde übrigens verhaftet, wurde auch verurteilt, hat eine halbjährige Gefängnisstrafe absitzen müssen, wollte in den Nationalrat, um der Session auch quasi zu folgen. Das hat aber das Parlament abgelehnt. Als er aber wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, kam es zu Wahlen. Er wurde glanzvoll in den Regierungsrat gewählt und es gab in dieser Regierung in Genf gleich eine linke Mehrheit. Dasselbe passierte in der Stadt Lausanne.
Welche Spuren hat dieses Ereignis in der schweizerischen Geschichtsschreibung hinterlassen? Ich kann mich erinnern, dass Schriftsteller wie zum Beispiel Max Frisch auf solche Ereignisse, vielleicht auch auf dieses Ereignis Bezug genommen haben, um natürlich auch hier die eben bürgerliche Schweiz, die Ordnungskräfte zu kritisieren, zu hinterfragen, vielleicht sogar etwas in Misskredit zu bringen. Wie beurteilst du und was sind da die wesentlichen Eckpunkte bei der geschichtlichen dann Einordnung und Verarbeitung dieses Ereignisses in der Schweiz?
Eine ähnliche Zusammenrottung, die dann auch gewaltsam ausgegangen ist, hat es dann zum Glück nicht mehr gegeben. Es hat ja schon im Generalstreik von 1918 Tote gegeben, insgesamt 4. Der erste Tote auf dem Zürcher Münsterhof war übrigens ein Soldat. Das wird leider immer wieder unterschlagen in der linken Geschichtsschreibung. Es kamen dann auch 3 Todesopfer auf Demonstrantenseite hinzu in Grenchen. Aber hier 13 Tote, das war wirklich ein tragisches Ereignis. Und man hat gesehen, dass das Militär für solche Einsätze im Innern einfach nicht geeignet ist. Das Militär hat Offensivwaffen, die vernichten, hat Karabiner, kann schießen, hat Sturmgewehre, damals zwar noch nicht gehabt, aber später hat dann auch eben entsprechende Maschinengewehre, und das ist natürlich völlig ungeeignet für einen solchen Einsatz. Darum hat man dann auch die Polizeikräfte mit der Zeit entsprechend ausgerüstet.
Und wie ist das dann eben verarbeitet worden, auch jetzt vielleicht etwas später dann in der Zeit, als man die Schweizer Geschichte des 20. Jahrhunderts zunehmend kritisch unter die Lupe genommen hat? Wurde das herausgepickt als Beispiel für die, ja, vielleicht auch faschistischen Tendenzen, wie es möglicherweise geheißen haben könnte, in der bürgerlichen Szene der Schweiz? Kannst du dazu noch etwas sagen?
Unbedingt. Es war natürlich eine große Erbitterung da, vor allem auf linker Seite. Auch auf der bürgerlichen Seite war man unzufrieden. Man hat sich da gegenseitig die Schuld zugeschoben. Aber schon kurze Zeit später kam es dann doch zu einer Art Schulterschluss zwischen links und bürgerlich, denn es zeigte sich die große Gefahr im Süden des Faschismus, im Norden des Nationalsozialismus, und die Sozialdemokraten haben sich ja dann auch zur Armee bekannt erstmals, haben also dieser Armeeabschaffung, die sie vorher im Programm hatten, abgeschworen, trotz dieses Genfer Ereignisses. Das ist immerhin bemerkenswert. Leon Nicol hat sich aber immer mehr in die linke Seite bewegt, und bei der SP war dann quasi das Maß voll, als er 1939 auch den Hitler-Stalin-Pakt befürwortete. Er wurde aus der Partei ausgeschlossen, hat dann die berühmte Partei der Arbeit gegründet, die zeitweise hier in Genf die stärkste Partei war. Also Genf hatte immer sehr, sehr starke linke Schlagseiten, möchte ich mal sagen.
Es bleibt interessant für uns jetzt aus heutiger Sicht, die historisch Interessierten, warum in der Schweiz eigentlich der Kommunismus, der Klassenkampf und diese ganze Raserei auch der damaligen Zeit, 20er, 30er Jahre, nicht so ausgeschlagen hat wie in anderen Ländern. Denken wir an Deutschland. Dort hat diese Zerklüftung, diese Spaltung der Gesellschaft ja zu einer Diktatur geführt, auch in anderen Ländern. Der autoritäre Staatsstil fand Anklang. Es gab viele namhafte Intellektuelle, auch in der Schweiz, die gesagt haben, ja, mit der Demokratie ist kein Staat mehr zu machen. Von rechts wurde aufgerüstet, von links, auch in der Schweiz, wir haben es gesagt. Aber trotzdem, unser Land ist nicht zerrissen worden, ist auch nicht in dieser Art und Weise radikalisiert worden, weder auf der linken noch auf der rechten. Was ist deine persönliche Erklärung dafür, dass die Schweiz hier einen Sonderweg gegangen ist?
Ich meine schon, es waren die dunklen Wolken der Bedrohung durch die totalitären Staaten, die an die Schweiz angrenzten. Da hat man gemerkt, diese Demokratie ist von Vorteil, da haben wir alle eine Stimme, das haben auch die Linken gemerkt, sie haben begriffen, dass sie in einem solchen demokratischen Rechtsstaat ihre Forderungen besser durchsetzen können. Man ist ihnen dann auch entgegengekommen. Im Zweiten Weltkrieg haben sie erstmals einen Bundesratssitz erhalten und später dann gemäß ihrer Stärke eine Vertretung im Bundesrat. Das ging etwas lange, aber man hat die Linke eingebunden in die Verantwortung. Und dann kam natürlich nach dem Krieg auch der wirtschaftliche Aufschwung, wo die Linke gesehen hat, dass diese Marktwirtschaft auch für den kleinen Mann, für die kleine Frau große Vorteile hat und man in gewissem Maß an diesem Wohlstand auch teilnehmen kann.
Und wir stellen fest, meine Damen und Herren, dass die schweizerischen Traditionen, die Demokratie stärker war auch in dieser Sturmzeit als die Radikalismen, als die ideologischen Rasereien, die sich in anderen Staaten anschickten, die Demokratie vom Platz zu fegen, zum Einsturz zu bringen. Sehr interessant, dieses Denkmal, dieses Mahnmal, und mit diesen letzten Eindrücken verabschieden wir uns für heute und melden uns zurück am nächsten Samstag. Vielen Dank.